die Finger nicht verbrennen wollte, an einer heiligen Sache nicht Unschuldige schuldig sprechen, dann hat man ein Gottesurteil angerufen. Manchmal war es läppisch, wie etwa beim Aufstand des armen Konrad. Im Remstal, da haben sich die armen Landwirte zu Recht völlig und schlimm aufgeregt, dass der Herzog Ulrich neue Gewichte in Umlauf gebracht hat. Sie fühlten sich betrogen, um es vornehm zu sagen. Schwäbisch hätte es anders gesagt. Also, und haben sie gesagt, das lassen wir uns nicht gefallen, das ist ein schlimmes Unrecht. Aber gegen Herzog was zu sagen, ist gefährlich. Also, lieber Gott, jetzt wollen wir klar einmal auf dem Tisch haben, ob wir Recht haben oder ob der Herzog Recht hat. Und da haben sie sozusagen vor Gott ausgemacht, wir werfen die neuen Gewichte des Herzogs, die Gewichtssteine, in die Rems. Schüflissle. Und wenn die Gewichte schwimmen, hat der Herzog Recht. Und wenn sie untergehen, haben wir Recht. Und die sind untergegangen und da haben sie gesagt, und jetzt los, Revolution gegen Herzog. Wissen Sie, unter welchem Bibelwort, das steht heute noch an der Rathaustür von Beutelsbach, Si Deus pro nobis quis contra nos. Die haben damals in Beutelsbach auch nicht lateinisch gesprochen, aber sie wollten es ganz feierlich machen. Wenn Gott für uns ist, wer kann denn überhaupt noch gegen uns sein? Und Gott hat es doch klar gezeigt, als die Gewichte untergegangen ist, er ist für uns. Da kann überhaupt niemand mehr gegen uns sein, auch die Soldaten des Herzogs nicht. Und 14 Tage später wurden die 20 Anführer neben der Stadtkirche von Schorndorf geköpft. Man kann sich gewaltig brennen, die Finger verbrennen an einem selbst an den Haaren herbeigezogenen Gottesgericht. Aber wenn wir jetzt in dieser Passionswoche uns erinnern, was unserem Herrn Jesus Christus widerfahren ist, dann wird's höchste Zeit zu begreifen, dass damals die frommen Israels sich nicht anders helfen konnten, als er sagt, wir machten Gottesgericht. Ob der wirklich der Sohn Gottes ist, so ganz klar können wir es ja nicht sagen. Wir meinen zwar seine Beleidigung Gottes, wenn dieser Zimmermannsgeselle von Nazareth sagt, er sei der Sohn Gottes, aber er hat ja auch ein paar Wunder getan und viele Leute laufen ihm nach. Da verlieren wir einen Anhang im Volk, wenn wir den einfach jetzt beseitigen. Aber ein Gottesgericht, Gott kann ja für ihn eintreten, wenn er Lust hat. Jetzt kreuzigen wir ihn einmal. Und wenn Gott Lust zu ihm hat, kann er ihn auch vom Kreuz wieder heruntersteigen lassen. Das ist ganz ähnlich gestrickt, bloß noch viel furchtbarer als das Gottesgericht in Beutelsbach. Ist Ihnen das etwas vertraut? Wenn Gott Lust zu ihm hat, dann steige er doch herunter, nicht? Kommt in jedem Evangelienbericht, dass die Feinde und Spötter Jesu das unter dem Kreuz gesagt haben, ist er der Sohn Gottes, dann steige er jetzt runter. Andern hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Übrigens ein wunderbares Wort, dass selbst die Kritiker Jesu nichts anderes gegen ihn vorbringen konnten, als die Quintessenz seines Lebens ist, dass den anderen geholfen hat. Die frommen Israels haben sich damals berufen können auf eine Schrift, die damals bekannt war. Wenigen von uns ist sie bekannt. Die ist unter den Apokryphen aufgeschrieben. Der Pfarrer Schwarz hat extra zurückgefragt, ob ich auch wirklich das meine. Jawohl. Also, da gibt's einen langen Vortrag, könnte man halten, über die Apokryphen. In England sagen die frommen Leute, das darfst du überhaupt nicht lesen, das ist nicht der Heiligen Schrift gleich zu achten. Aber dann verstehen wir erst, was damals mit dem Mord an Jesus geschehen ist. Da heißt es im Buch der Weisheit, Kapitel 2. Alles, was wir tun, wird richtig sein. Denn es zeigt sich, dass Schwäche nichts ausrichtet. Ja, denn beim Prozess Jesu so, nicht? Wenn wir es laufen lassen, gewinnt er Land und Leute, gell? So lasst uns dem Gerechten auflauern. Es geht heute um den Gerechten, Jesus der Gerechte. Das entscheidende Stichwort. Lasst uns dem Gerechten auflauern, denn er ist uns lästig und widersetzt sich unserem Tun und hält uns vor, dass wir gegen das Gesetz verstoßen. Er behauptet, Gott zu kennen und rühmt sich, Gottes Sohn zu sein. Das passt doch alles. Niedergeschrieben wahrscheinlich 250 Jahre vor Jesus. Ist damals im Umlauf gewesen, dieses Buch. Die frommen Israels konnten sich darauf berufen, so machen wir's. Genau so. Er gibt aus, Gottes Sohn zu sein. Er wird uns zum Vorwurf bei allem, was wir denken, er ist uns unleidlich, wenn er sich nur sehen lässt. Denn sein Leben unterscheidet sich von dem der anderen. Ganz anders sind seine Wege. Er prahlt damit, dass Gott sein Vater sei. So lasst uns doch sehen, ob sein Wort wahr ist. Und prüfen, was bei seinem Ende geschehen wird. Ist der Gerechte Gottes Sohn, so wird Gott ihm helfen und wird ihn erretten aus der Hand seiner Feinde. Wir wollen ihn durch Schmach und Qual auf die Probe stellen, damit wir erfahren, wie viel er ertragen kann und prüfen, wie geduldig er ist. Wir wollen zu schimpflichem Tod ihn verurteilen. Dann wird, wie er sagt, ihm gnädige Heimsuchung widerfahren. Aber der gerechten Seelen sind in Gottes Hand. Es müsste bei ihnen dauernd klingeln, warum der Herr Jesus als letztes Wort gesagt hat, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Es geht um die Frage, ist er der Gerechte, dann steigt doch runter, dann hilft dir doch Gott. Ein Gottesgericht, Gottes Urteil. Wie ist das Urteil ausgegangen? So dass die Mitglieder des Parlaments, des Synhedriums, den römischen Soldaten Geld gegeben haben, gesagt haben, sagt ja nicht, dass er auferstanden ist. Das darf doch nicht wahr sein. Tod ist tot, da helfen keine Pillen, das Gottesurteil heißt, er ist ein Spötter, er ist ein Betrüger, Scharlatan. Deshalb hat ihm Gott vom Kreuz nicht heruntergeholfen. Aus ist's. Und die ersten Christen haben bezeugt, schon der Petrus in der großen Predigt an Pfingsten, ihr habt den Gerechten verleugnet. Stichwort der Gerechte. Und batet Pilatus, dass er euch ihn ausliefert, aber Gott hat diesen Gerechten auferweckt. Irgendwann begreifen, dass das ein Jesus-Titel war, der bei uns verloren gegangen ist. Jesus, der Gerechte. Der Stephanus hat in seiner großen Verteidigungsrede, als er angeklagt war, der Märtyrer Stephanus, Apostelgeschichte 7, steht das, ihr habt den vernichtet, den schon die Propheten als den Gerechten angekündigt haben. Wieder das Stichwort des Gerechten. Und wenn der Paulus aus seinem Leben erzählt hat, dann erzählt er, wie in Damaskus der Hananias gekommen ist, der ihm gesagt hat, Gott hat dich von Ewigkeit erwählt, dass du den Gerechten sehen wirst. Und mir wäre so wichtig, dass wir heute ganz neu begreifen, heute Mittag, Jesus, der Gerechte. Wir haben ja ganz wenig Jesus-Titel mehr. Der Heiland, der Erlöser. Was für Jesus-Titel kennen Sie sonst noch? Erretter? Bitte? Messias? Der Eckstein? Erlöser? Der Menschensohn? Gottes Sohn? Der Morgenstern? Sie müssen mal der Bibel neu jetzt lauschen, was da für herrliche Titel gab. Dem Bekenntnis, wir haben es in Kappadokien gelernt, die ersten Christen so im Jahr 500, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, lauter Jesus-Begriffe, aber einer der schönsten Jesus-Begriffe, der Gerechte. Wir haben ja leider von dem großen Lied Jesus Christus herrscht als König von Philipp Friedrich Hiller bloß ein paar Verslein, gibt ja noch viel mehr. Und in einem Sohn, in einem dieser Verse heißt es, der Gerechte macht Gerechte. Jesus selber will nicht bloß allein sein als der Gerechte, sondern er macht Unwürdige gerecht. Wunderbarer Titel, der Gerechte Jesus. 1. Johannes 2, und wenn wir sündigen, haben wir einen Fürsprecher beim Vater, Jesus. Wie geht's weiter? Übersetzt bei Luther, der Gerechte ist eigentlich der Gerechte. Sie merken, die Urchristenheit hat sich sehr darauf berufen, Jesus, der Gerechte. Und er ist in diesem Gottesurteil als der Gerechte, als der Sohn Gottes erwiesen worden, als ihn Gott aus dem Grab herausgeholt hat. Nicht vom Kreuz herunter. Gelitten bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott erhöht. Der gerechte Jesus. Die Sache selber auch ohne den Begriff des gerechten Jesus ist ja in der Bibel immer wieder bezeugt, dass Jesus versucht war, wie wir, aber ohne Sünde. Wo ist uns das am deutlichsten berichtet? Schon in der Versuchungsgeschichte, gleich am Anfang, bevor Jesus große Taten getan hat, dass der Versucher alles dran gesetzt hat, um ihn auf seine Seite herumzukriegen. Jesus, ich bin der Fürst dieser Welt. Du kannst die ganze Welt bekommen. Du kannst die Welt nach deinem Willen gestalten, ohne Kriege, ohne Seuchen. Bloß eins musst du machen, vor mir niederfallen. Dass er ein Herr von Teufelsgnaden ist. Das wäre furchtbarer als alles durcheinander in Sarajevo. Versucht wie wir, doch ohne Sünde. Gibt nochmal einen schönen Hinweis. Als Jesus einmal die hassverzerrten Gesichter seiner Kritiker vor sich gesehen hat, da hat er gesagt, könnt ihr mich denn einer Sünde zeihen. Johannes, glaube Kapitel 8. Also wenn ich so fragen wollte, ich frage gleich gar nicht so, gell? Wer kann mir denn irgendwas Falsches nachweisen? Da würden ganze Korporalschaften aufstehen, ganze Kompanien sagen, ja, der Chefbuch, was der damals gesagt hat und wie der böse war und wie seine Augen gefunkelt hat und also, furchtbar, nicht? Und wenn meine Kinder erst anfangen wollten, meine Schwamm drüber, gell? Also, aber das dürfte ich gar nicht wagen zu fragen, wer kann mich einer Sünde zeihen, eines bösen Wortes, einer falschen Tat, einer falschen Entscheidung. Da gäbe es ein dickeres Buch als ein Telefonbuch. Aber im Herrn Jesus könnt ihr mich einer Sünde zeihen? Und sie schwiegen. Nicht die alten Nachbarn von Nazareth können sagen, ja, da hat er uns mal angelogen oder hat uns in eine Falle gelockt, als wir da gespielt haben, Nazareth. Nichts. Der Gerechte. Jesus, der ohne Sünde war, sündlos, versucht wie wir, doch ohne Sünde. Also wie gesagt, eine ganz breite Bezeugung dieser Tatsache. Nochmal mache ich es klar, Weisheit 2 und Weisheit 3 schon vorgekerbt, dass einmal da ein Gottesurteil stattfinden kann, wo man testen kann, ob der angibt, er sei der Gerechte, er sei der Sohn Gottes, wirklich auch ist. Wir wollen ihn prüfen mit Schmach. Und Gott kann ja dann zu ihm stehen, wenn er will. Und Gott ist diesem Jesus beigestanden und hat erwiesen, dass der Sohn Gottes ist. Der gerechten Seelen sind in Gottes Hand, so heißt Weisheit 3, Vers 1. Da ist ein bisschen unnatürlich bei dieser Kapiteleinteilung auseinandergehackt. Im Jahr 1200 etwa hat man ja die Kapitel ein bisschen voneinander getrennt, dass man besser beim Aufschlagen findet. Eigentlich würde es zusammenhängen, aber der gerechten Seelen sind in Gottes Hand. Und jetzt verstehen Sie, lese ich in zwei Abschnitte, gleich aus der Apostelgeschichte. Wir müssten ja alles bei dieser Zusammenkunft immer die Bibel dabei haben, außer wenn wir wie die Juden die Bibel auswendig kennen würden. Da braucht man da keine Bibel dabei. Apostelgeschichte 5. Da wo es dann heißt, ab Vers, Apostelgeschichte 5, Vers 29, als die Vornehmen Israels gesagt haben, also seid mal von dem Jesus ruhig, ihr dürft ja an den Jesus glauben, aber halt den Mund. Petrus aber und die Apostel antworteten, sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, wenn der in diesem Gottesurteil gesagt hat, er ist der Sohn Gottes, dann müssen wir das auch weiter sagen. Verstehen Sie, in den Zusammenhang gehört das hinein, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr ans Holz gehängt und getötet habt, den hat Gott durch seine rechte Hand erhöht. Das ist nicht bloß ein schönes Bild durch die rechte Hand, sondern den darauf Bezug. Der gerechten Seelen sind in Gottes Hand. Damals hat die Hand Gottes eingegriffen. Durch die Hand Gottes ist er erhöht zum Fürsten und Heiland. Und genauso ist schon vorher im Vers 3, Kapitel 3, Vers 13, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht. Schon wieder ein Jesusbegriff, der Knecht Gottes. Den ihr überantwortet und verleugnet habt vor Pilatus, als der ihn loslassen wollte. Übrigens, was hat die Frau des Pilatus gesagt? Habe du nichts zu schaffen? Oh ja, ja, mit diesem Gerechten. Merken Sie, wie dieses Stichwort immer wieder Bibel auftaucht. Höchste Zeit, dass wir es uns klar machen. Ihr habt den Knecht Jesus überantwortet und verleugnet vor Pilatus, als der ihn loslassen wollte. Aber ihr habt den Heiligen und Gerechten, wieder das Stichwort, verleugnet und darum gebeten, dass man euch den Mörder schenke, aber den Fürsten des Lebens habt ihr getötet, den hat Gott auferweckt, dessen sind wir Zeugen. Also wie viel Jesus-Titel? Fürst des Lebens, der Knecht Gottes, der Gerechte. Sogar die Frau des Pilatus hat diesen Begriff in den Mund genommen. Der Gerechte. Habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechte? Durch die Hand Gottes ist er erhöht. Die Hand Gottes hat eingegriffen. Die Hand Gottes hat diesen Prozess entschieden. Er ist der Gerechte. Jetzt, was hat das für einen Nährwert? Was bringt das uns? Oder ist das bloß so ein bisschen geistlich-religiöses, theologisches Wissen? Ein theologisches Wissen, das keine Konsequenz für uns hat, können wir gleich vergessen. Das lassen Sie in Büchern stehen. Aber denken Sie einmal dran, dass gleich auf den ersten Seiten der Bibel Gott seinem Knecht Abraham sagt, du, ich bin traurig, dass ich Menschen geschaffen habe und über Sodom und Gomorra, über diesen gottlosen Städten, muss ich leider das Gericht ausüben, so kann es nicht weitergehen. Steht in der Bibel auf den ersten Seiten. Und gleichzeitig dazu, dass die Homosexualität dort in Sodom üblich war. Entschuldigung, das dürfte man heute gar nicht mehr laut sagen, gell? So eine Geschichte. Das ist doch Intoleranz Gottes. Und der Abraham hat gesagt, lieber Gott, da unten lebt mein Neffe Lot und hat diese schönen Städte, dieses wunderbare Ackerland, das kannst du nicht verderben, lieber Gott. Wenn 50 Gerechte in dieser Stadt wären, würdest du dann um dieser 50 Gerechten willen die ganze gottlose Stadt retten? Abraham hat nicht darum gebeten, dass die 50 gerettet werden, sondern um der 50 willen. Gott sagt ja. Der Abraham rechnet dann Lot, seine Schwiegersöhne, seine Töchter, Frau, Knechte, vielleicht sind es bloß 45. Und rechnet mit Gott runter bis zu 10. Herr, wenn 10 Gerechte drin sind, wirst du um der 10 Gerechten willen die gottlose Stadt retten. Liebe Schwestern und Brüder, was bedeuten für Stuttgart 100, 200 Gerechte? Wenn wir es doch wären, gell, gerecht. Ich frage mich immer, warum hat eigentlich der Abraham nicht noch weiter herunter gehandelt mit Gott und wenn bloß einer da wäre? Ich weiß nicht, wie es mit der Frau vom Lot ist, ich weiß nicht, wie es mit den Schwiegersöhnen, mit den Töchtern ist, aber der Lot wird es doch sein, einer. Was hätte Gott geantwortet? Jetzt wird es interessant. Und wenn ein Gerechter drin wäre, würde ich die ganzen gottlosen Städte retten, um des einen willen. Bei dieser Geschichte, wie oft gesagt wird, wie Abraham handelt, wie ein Viehhirte des Orients mit Gott, die begreifen gar nicht, dass da eine Tendenz drin ist, die schon auf Jesus hinweist. Wie ist das, wenn ein Gerechter da ist, kann dieser eine Gerechte selbst schuldige Menschen retten? Der Lot war kein Gerechter. Deshalb stehen all die Geschichten über Lot drin, über die sich manche schon geärgert haben. Aber deshalb steht in der Bibel, und wenn wir sündigen, haben wir einen Fürsprecher beim Vater, Jesus, der gerecht ist. 1. Johannes 2, Vers 1. Einer, der vor Gott eintritt und uns nicht umkommen lässt. Wir warten auf seinen Sohn vom Himmel, Jesus, der uns vor dem zukünftigen Zorn rettet. 1. Thessalonicher 1, Vers 10. Der Gerechte rettet. Wenn einmal in unserer Todesnot all die vielen Versäumnisse unseres Lebens aufstehen, wach werden, kann vorher schon sein. Ich habe das nicht gewusst, wie das im Alter ist, wie Gott repetiert, wiederholt, durch Träume und im Bewusstsein manche Situationen, die ich längst verdrängt habe, wieder aufwachen lässt. Gibt es bloß eine Rettung? Herr, du bist gerecht. Und ich klammere mich an dich an mit meiner ganzen Schuld, mit dem Versagen meines Lebens. Wir haben dich als Fürsprecher beim Vater. Du darfst den Mund auftun. Du bist der Gerechte. Es geht noch weiter. Wir kommen noch zu einer anderen Zentralstelle der Bibel, Jesaja 53, die in diesen Tagen mit Recht immer wieder zitiert wird. Der Allerverachtetste und Unwerteste. Jesaja 53 fehlt in den Lesungen der Juden, in ihren offiziellen Schriftlesungen ist es ausgelassen, weil es zu deutlich auf Jesus hinweist. Das Wort vom Allerverachtetsten und Unwertesten. Der Normaljude hat diesen Abschnitt noch gar nie gelesen, zur Kenntnis bekommen. wo es heißt, er ist um unsere Missetat willen verwundet, um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und jetzt Vers 10. So wollte ihn der Herr zerschlagen mit Krankheit, weil er sein Leben zum Schuldopfer, zur Erlösung gegeben hat. Hat ja Jesus aufgenommen, bin gekommen, nicht mir dienen zu lassen, sondern dienen, mein Leben zu geben als Erlösung. Dieser Abschnitt, als Schuldopfer, als Lösungsopfer. Weil er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben, in die Länge leben und des Herrn Plan wird durch seine Hand gelingen. Gottes Plan ist der Hand Jesu anvertraut. Ist doch tröstlich. Der Plan Gottes wird gelingen. Er liegt nicht bei Menschen. Vers 11. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Und durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, schon wieder das Stichwort, der Gerechte, wird er, mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden. Also nicht bloß, dass er als Fürbitter uns eintritt, sondern der Gerechte, so wie Hiller sagt, macht Gerechte. Er ist gerecht ein Helfer, wer singen wir schon in der Adventszeit, freuen wir uns an dem Wort, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Und dann heißt es in einem Choral, uns macht gerecht der treue Knecht, der für uns ist gestorben. Eine ganz wichtige Sache, dass wir gerecht gemacht werden. Jetzt könnten wir wieder, wir sollten viel länger beieinander sein, wie dieses Stichwort vom Machen Gottes quer durch die Bibel geht. Wir können bloß mit dem, was Gott geschaffen, gemacht hat, als kleine Handwerker ein bisschen umgehen und damit basteln. Aber schaffen kann bloß Gott. Machen. Gott sah an alles, was er gemacht hatte. Gleich auf der ersten Seite der Bibel. Siehe. Eins plus. Letzte Seite der Bibel. Siehe, ich mache alles neu. Und zwischendrin, Paulus sagt, er hat mich stark gemacht. Psalm 100, er hat uns gemacht, mir nicht wir selbst zu seinem Volk. Das große Machen Gottes. Zu Petrus wird gesagt, als er sagt, geh hinaus von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Ich will dich zu Menschenfischer machen. Der Jesus kann aus dem Verkorksten meines Lebens etwas machen, dass wir gerecht werden. Wir denken immer bei der Gerechtigkeit, das hat unser Denken ein bisschen verdorben, so an die Gestalt der Justitia, der Gerechtigkeit, die diese Waagschale hat. Und zu oft denken wir, ja, in meinem Leben, da ist auch manches, was ein Schmutz da ist. Aber es gibt auch mal, wie lieb zu meiner Mutter war und, ah ja, ich habe für meine Kinder gesorgt, das, was auf dem Sparguthaben ist, damit sie sich nachher an der Erbschaftsgeschichte in die Haare kriegen können. Also, wir gucken immer, wie sind jetzt die beiden Waagschalen? Ha, es zieht schon viel nach unten, aber es ist auch doch manches da, was nach oben wieder, na ja, das ist doch ganz gut, gell, also. Und jetzt denken wir bei der Vergebung, die uns Gott gewährt, ha, er nimmt allen Dreck raus. Und jetzt ist wieder ausgependelt, gell. All das, was so arg nach unten gezogen hat, ist ja wieder. Das ist wie wenn meine Punkte in Flensburg gelöscht sind, am nächsten Tag fahre ich schon wieder in den Radarfalle, nicht? Es hört doch nicht auf bis an mein Lebensende. Dass die Schale, die die Negativhandlungen meines Lebens, all die Untreue und der Hass und der Neid und der Kleinglaube nach unten zieht. Und jetzt ist eigentlich so, dass Jesus sagt, komm, nimm die Bilder weg, ich geb dir, so viel du überhaupt fassen kannst, meine Gerechtigkeit. Ich hab nur Gerechtigkeit, die kriegst du von mir. Pack's, so viel du es überhaupt mitnehmen kannst. Komm, pack's, meine Gerechtigkeit. Da brauchst du gar nicht mit Waagschalen kommen. Zinzendorf hat das schöne Lied gedichtet, Christi Blut und Gerechtigkeit. Das ist mein Schmuck und Ehrenkleid und hat damit aufgenommen, dass wir gar nicht mehr mit den Waagschalen denken sollen oder mit den Armen, sondern Jesaja 61, geschmückt mit dem Gewand der Gerechtigkeit. So, eigentlich wissen das noch wir Pfarrer, was ein Gewand ist, oder Diakonisten. Aber eigentlich so ein Talar, der bis untergeht, wo es gar nicht mehr deutlich wird, ob sie bügelnde Hosen haben oder nicht. Schöne schwarze Gewand ist drüber, deckt alles zu. Und so will der Herr Jesus, der Gerechte macht Gerechte, uns in das Gewand seiner Gerechtigkeit einhüllen von allen Seiten. Die Offenbarung heißt einmal, von denen, die vor dem Thron Gottes sind, in weißen Gewändern, aber die weiße Leinwand ist die Gerechtigkeit Gottes. Da wird gar nicht mehr gefragt, da in deinem Leben ist da manches falsch gewesen, sondern, Herr, ich möchte umgeben sein, um von deiner Gerechtigkeit. Schmücke mich mit deiner Gerechtigkeit. Verbirg alle meine Sünden in deiner Gerechtigkeit. Das ist der Nährwert. Was hat man davon, wenn Jesus der Gerechte ist? Jesaja 53. Er, der Gerechte, wird viele gerecht machen. Und deshalb hat Philipp Friedrich Hiller in seinem großen Lied diesen einen Vers, den ich vorher schon angedeutet habe, so schön in einen Zusammenhang gebracht. Ich will gerade die Verse lesen, wo es da heißt, gebt ihr Sünder ihm die Herzen, klagt ihr Kranken ihm die Schmerzen, sagt ihr Armen ihm die Not. Wunden müssen Wunden heilen, Heilsöl weiß er auszuteilen, Leben schenkt er nach dem Tod. Und jetzt kommt dieser Vers, komm zum Tod verdammt Geschlechte. Der Gerechte macht Gerechte, Heilge aus der Sünderrott. Komm, du wirst noch angenommen, komm beherzt, er heißt dich kommen, sag ihm nur, mein Herr und Gott. So wie es Thomas gesagt hat, mein Herr und Gott. Du brauchst nicht viel sagen, du brauchst nicht sagen, Herr Jesus, nimm meine Sünde weg. Ich möchte zu dir gehören. Jesus, du machst doch Gerechte. Mich unwürdig machst du gerecht. Komm zum Tod, verdammt Geschlechte. Der Gerechte macht Gerechte. Eil, es ist nicht Zeit zum Schämen. Willst du Gnade? Du sollst nehmen. Willst du leben? Das soll sein. Willst du erben? Du wirst sehen. Soll der Wunsch aufs Höchste gehen? Du willst Jesus, er ist dein. Also Wunsch aufs Höchste gehen. Willst du Jesus? Ja, ich bin gekommen zu dienen, zur Erlösung für die vielen, da wo Schuld ist. Ich, der Gerechte, mache Gerechte, brauche bloß sagen, mein Herr und Gott. Wäre schön, wenn wir jetzt diesen einen Vers singen würden. Ich sage Ihnen vor nach der Melodie, Jesus Christus herrscht als König. Wo es heißt, komm zum Tod, verdammt Geschlechte, der Gerechte macht Gerechte, Heilge aus der Sünder Rott. Noch einmal, komm zum Tod, verdammt Geschlechte, der Gerechte macht Gerechte, Heilge aus der Sünder Rott.
Komm zum Tod, verdammt Geschlechte, der Gerechte macht Gerechte, Heilge aus der Sünderrott.
Komm, du wirst noch angenommen, komm beherzt, er heißt dich kommen, sag ihm nur mein Herr und Gott.
Komm, du wirst noch angenommen, komm beherzt, er heißt dich kommen, sag ihm nur mein Herr und Gott.
Und jetzt schlagen Sie bitte auf 254, damit wir den Schlussvers singen können. Ich auch auf der tiefsten Stufen, ich will glauben. Ich will es annehmen von diesem gerechten Jesus. Nummer 254, ich auch auf den tiefsten Stufen.
Ja. Ich auch auf den tiefsten Stufen, ich will glauben, wie Liebe loben.
Jesus, du Gerechter, jetzt wollen wir dir sagen, sei du mein Herr, mein Gott, der all das Falsche des Lebens, all das Ärgerliche, das andere Menschen stört, hineinnimmt und seine Vergebung und uns Anteil gibt an seiner Gerechtigkeit. Vielen Dank dafür. Amen. So, ich möchte Ihnen wünschen, dass Sie einfach jetzt auf diese Spur gesetzt werden vom gerechten Jesus, dass da klingelt im Hinterkopf, wenn Sie in der Bibel wieder an den Gerechten kommen oder im Gesangbuch. Und Sie merken, wie selten das ist, und Sie dürfen auch in Ihr eigenes Gebet hineinnehmen, immer wieder, du gerechter Jesus. Nehmen Sie einfach als Ehrentitel Jesu auf. Jetzt haben wir Pause und der Pfarrer Schwarz wird sagen, wie es weitergeht.